So. Die Übersetzung war nicht ganz wichtig, eine Bibelübersetzung in Englisch. Er, der Drache, stand am Ufer des Meeres mit dem Schlüssel zum Abgrund. Und dann kam das Tier aus dem Abgrund heraus, die Bestie. Dieses Ich im Englischen, also John hat nicht den Abgrund geöffnet. Aber wir kommen noch zu diesem Punkt, okay? Der Grund, warum wir heute über Offenbarung 12 reden, ist, weil Offenbarung Kapitel 12 gehört zu Kapitel 7, ist verbunden mit Kapitel 7. Wenn wir nochmal dieses Diagramm, diesen Überblick anschauen, den wir gemacht haben. Ich habe hier einen Stock, einen Stab. Ein Stab von Mercy. Danke, Mercy. Es ist nicht der eiserne Stab, gell? Es ist kein eiserner Stab. Lob den Herrn. Es ist ein langer Stab, aber genau richtig. Genau richtig. Es sprost hier nichts dran. Vielen Dank. Der Grund, warum wir diesen Überblick hier gemacht haben, über das Buch Offenbarung, ist, um uns zu helfen. Zu verstehen, dass Gott das Buch Offenbarung einer wunderbaren Weise geschrieben hat. Die ersten drei Kapitel reden über die goldenen Leuchter. In den ersten drei Kapiteln geht es um den großen hohen Priester unter den goldenen Leuchtern. Weil das, was in Gottes Herzen ist, ist nicht das Weltgeschehen, was auf der Erde passiert. Das ist nachrangig, das ist zweitrangig. Sondern zuallererst geht es um Gottes Plan. Gott möchte goldene, scheinende Leuchter haben. Und heute ist der Herr nicht nur unser Retter. Im Buch Offenbarung ist er unser großer, hoher Priester, der mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt. Die Leute feiern die Geburt von Jesus Christus, gell? Aber heute müssen wir diesen großen, hohen Priester schätzen nach der Ordnung Melchisedeks. Der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und wir wissen, dass der große Hohepriester, wo dient er? Nicht im äußeren Vorhof, sondern im Heiligtum kümmert er sich um die goldenen Leuchter. Und das ist die Hauptsache, um die wir uns heute kümmern müssen. Der Herr ist nicht nur unser Retter heute, sondern er ist unser großer himmlischer hoher Priester, der uns dient, wie Hebräer 7 sagt, mit unzerstörbarem Leben. Das brauchen wir heute in den Gemeinden. Es sind nicht nur Gemeinden, sondern das Buch Offenbarung zeigt uns, dass wir goldene, scheinende, leuchtende Leuchter sein müssen, voller Gold. Deshalb, die letzte Gemeinde unter den sieben, hat der Herr ihnen gesagt, ihr seid nicht reich, ihr seid arm. Sie dachten, sie sind reich. Ihr seid sogar bloß, entblößt, nackt. Euer Fleisch kommt hervor, weil ihr durch das Fleisch lebt und nicht durch den Geist. Und der Herr hat ihnen gesagt, ihr seid blind. Vielleicht, John, kannst du uns das vorlesen, das letzte Sendschreiben. Das letzte Sendschreiben an Laodicea, Offenbarung 3. Offenbarung 3, ab Vers 14, die letzte Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 14, und dem Boten der Gemeinde in Laodicea schreibe, dem Boten der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, dass du dich kleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Gemäß der Prophetie ist das der Zustand vieler Gemeinden heute. Lauwarm. Dachten, dass wir so viel wissen. Ich bin schon so lange gläubig, für so viele Jahre. Wir sind reich, wir wissen schon alles. Aber die Sicht des Herrn ist anders. Es geht nicht darum, was wir denken, dass wir sind, sondern was der Herr über unseren Zustand sagt, wie unser Zustand ist. Es scheint so, dass der Herr zu den sieben Gemeinden im Buch Offenbarung nicht viel Gutes zu sagen hat. Denkt dran, er ist der große hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er weiß alles. Er ist nicht mehr nur am Kreuz. Er ist heute auf dem Thron. Wir feiern immer noch dran, dass der Herr geboren wurde, gekreuzigt wurde. Aber wir vergessen, dass er auf den Thron aufgefahren ist und sich auf den Thron gesetzt hat. Denkst du, dass er dort sitzt und nichts macht? Er sitzt dort. Auf der einen Seite, um alle seine Feinde zu seinem Fußschemel zu machen. Und auf der anderen Seite, für uns, ist er der große himmlische Hohepriester, der sich um die Gemeinden kümmert. Er möchte, dass die Gemeinden goldene, scheinende Leuchter sind. Deshalb war die Frage heute Morgen, wie viel himmlisches Gold hast du, haben wir? Wie viel Öl, wie viel frisches Öl haben wir jeden Tag? Scheinen wir in dieser dunklen Welt sind wir ein lebendiges Zeugnis in dieser dunklen Welt. Das müssen wir alle sehen. Und das ist, was Gott haben möchte in Kapitel 1 bis 3. Und denkt dran, was Petrus gesagt hat, das Gericht fängt wo an und wann? Im Haus Gottes. Es fängt bei uns an. Denk nicht, dass der Herr uns nicht richten wird. Und Paulus hat uns daran erinnert, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen und Rechenschaft geben müssen. Wir werden gerichtet. Wenn wir also heute nicht Buße tun und nicht Christus jeden Tag gewinnen, das wahre Gold, die göttliche Natur von unserem Herrn Jesus, von Gott. Petrus hat in Kapitel 1 gesagt, wir sind Teilhaber der himmlischen Natur. Ich weiß nicht, wie du lebst, aber ich weiß, wie ich lebe. Du weißt, wie du lebst. Wie viel Gold haben wir? Sind wir gefüllt? Sind wir täglich gefüllt mit dem frischen Öl, wie in Zacharia Kapitel 4, mit dem goldenen Öl? Ohne das, was können wir tun? Ich möchte nochmals mich und uns alle warnen. Matthäus Kapitel 5 ist die Verfassung vom Himmelreich. In Kapitel 7. Was hat der Herr dort gesagt? Hat er gesagt, jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen? Nein? Was sagt er dort? Er sagt, nicht jeder. Bist du dir sicher? Sicher? Bist du dir sicher, dass du hineingehen wirst? Die Leute sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt? Haben wir nicht von dir gepredigt auf unseren Straßen? Herr, Herr, haben wir nicht so viele gute Werke getan? Sogar in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Was ist die Antwort des Herrn? Sagt er, oh, ein gutes Werk, gut gemacht. Er nennt sie Täter der Gesetzlosigkeit. Täter der Gesetzlosigkeit im Namen des Herrn zu predigen und gute Werke zu tun? Ist das gesetzlos? Das sagen du und ich, wir sagen das nicht, sondern der Herr selbst hat das gesagt. Nur die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die werden in das Reich hineingehen. Das ist ein sehr ernsthaftes Wort. Deshalb ist das Wort des Herrn an die Gemeinden im letzten Buch in Offenbarung ist sehr ernst. Er sagt, ich habe etwas gegen dich zur ersten Gemeinde, obwohl es so viele gute Sachen gab, gute Werke, wunderbares Unterscheidungsvermögen. Aber der Herr sagte, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste, die beste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe heißt die beste. Ist nicht nur die erste. So wie der Herr beim verlorenen Sohn, als er zurückkam, hat ihm das beste Kleid gegeben. Es ist das gleiche Wort, das gleiche Adjektiv. Was sagt der Herr zur Gemeinde? Tue Buße. Wenn du nicht Buße tust, was ist dann die Konsequenz? Ich werde den Leuchter wegstoßen. Das ist sehr ernst. Sie sagen vielleicht immer noch, ja, wir sind noch die Gemeinde, aber wenn der Herr den Leuchter weggestoßen hat, was sind wir dann? Wenn der Leuchter weg ist, was bist du dann? Du hast vielleicht noch das Schild vorne an der Tür. Gemeindeversammlung in Fountain Valley. Dieses Zeichen wurde nicht weggenommen. Aber der goldene Leuchter, wenn der Herr den goldenen Leuchter weggenommen hat, ist es mir egal, was für ein Schild du draußen hast. Ich bin froh, wir haben hier kein Schild. Oh doch, wir haben eins hier an der Tür, ein großes? Nein, nein, ein kleines. Wir haben vielleicht noch das Schild. Aber es hängt nicht von dem Schild ab, sondern von dem, was der Herr sagt. Was dieser große, hohe Priester sagt. Und der Herr gibt hier keine Predigt, keine Botschaft, sondern gibt uns eine Warnung. Wir alle möchten gerne gute und schöne Botschaften hören. Aber der Herr hat hier wohl nicht viel Gutes zu sagen über die Gemeinden. Was sagt er zu Sardes? Du hast einen Namen, dass du lebst. Ist das nicht ein wunderbarer Name? Sind wir lebendig? Die Gemeinde in Sardes, sie dachten, dass sie voller Leben sind. Und sie hatten den du hast den Namen, dass du lebst. Ein Christ, der Name Christ, ist das ein guter Name? Es ist doch der Name Christi drin. Wie kann es tot sein? Aber der Herr sagte, du bist tot. Das Schlimme war, dass sie nicht mal wussten, dass sie tot waren. Wie kann denn ein Toter wissen, dass er tot ist? Frag mal einen Toten, weißt du, dass du tot bist? Es wird keine Antwort kommen. Kein Empfinden, kein Gefühl mehr. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber du bist tot. Deshalb sagte der Herr, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Namen aus dem Buch des Lebens auslöschen. Wie kannst du jemand, der tot ist, in das Buch des Lebens schreiben? Wir sind nicht so wie die Vereinigten Staaten. Es gibt es immer noch Tote, Menschen, die tot sind, die immer noch Sozialleistungen empfangen. Ist das nicht verrückt? Und sie wählen sogar noch. Wow, sogar die Toten können wählen in den USA. Das ist erstaunlich, aber das ist Betrug. Das sind tote Werke. Das ist Betrug. Aber wir müssen uns selber prüfen und uns fragen, sind wir lebendig? Leben wir Christus jeden Tag? Gewinnen wir ihn? Sind wir solche, die nach dem Geist leben oder wandeln wir im Fleisch? Wir müssen uns das fragen. Und dann sind wir lau. Bist du lau? Der Herr möchte, dass du lieber kalt oder heiß bist, aber nicht lauwarm. Wenn du lau bist, dann wirst du empfindungslos. Wenn du kalt bist, dann wirst du dich nicht verbrennen. Aber und wenn du heiß bist, dann weißt du, okay, du musst die Jacke ausziehen. Aber wenn du lau bist, dann denkst du, es ist alles in Ordnung. Du bist dir nicht bewusst über deinen Zustand. All das hat der Herr bei den 7 Gemeinden bloßgestellt und hat sie aufgerufen zur Buße und zu überwinden. Aber wenn du dir deiner Situation nicht bewusst bist, wie kannst du dann Buße tun? Dann wirst du sagen, okay, ist doch alles in Ordnung, wieso soll ich Buße tun? Wenn du dir nicht bewusst bist, dass du was falsch gemacht hast, wieso solltest du Buße tun? Vielleicht sagt dir deine Frau, oh, du hast was getan, was nicht so gut ist. Dann wirst du reagieren, oh, wer hat das gesagt? Gell, Timo? Dann gibt es keine Buße. Und andersrum genauso. Wir sind nicht solche, die schnell Buße tun, gell? Vor allem, wenn du selbst dir nicht dessen bewusst bist, dass du was falsch gemacht hast, dann wirst du dich sogar verteidigen. Aber der Herr sagt, tue Buße. Wenn du nicht Buße tust, dann gibt es Konsequenzen, gibt es Gericht. Denke nicht, dass wir Christen nicht gerichtet werden. Selbst Paulus hat in 2. Korinther 5 gesagt, weil wir also den Schrecken des Herrn kennen, suchen wir ihm wohl zu gefallen. Das steht in 2. Korinther 5. Wieso hat er diese Furcht, diesen Schrecken? Vor was? Vor dem Teufel? vor der Verfolgung? Es war vor dem Richterstuhl Christi. Er sagt, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir, nicht die Ungläubigen. Wenn der Herr wiederkommt in den Wolken, dann kommt der Richterstuhl Christi für uns Gläubige. Und niemand möchte davon reden. Niemand redet davon. Alle sagen, ich bin doch schon gerettet, ich glaube, ich bin wiedergeboren, ich werde entrückt werden. Wo steht das geschrieben, dass wir alle entrückt werden? Also sie werden natürlich 1. Thessalonicher 4 benutzen. Entrückt zu einem Treffen mit dem Herrn in die Luft. In die Luft steht dort. So hoch wie Lufthansa und Delta Airlines. So hoch wie ein Flugzeug fliegen kann. Aber das männliche Kind wird wohin entrückt? Zum Thron. Warum hat Gott nicht die ganze Frau in Offenbarung 12 entrückt, sondern nur das männliche Kind? Wieso? Und wohin ist die Frau dann gegangen? Einem Ort auf der Erde, in der Wüste. Woher weißt du das? Wie beweist du, dass es auf der Erde ist? Satan kam auf die Erde und die Frau ging nach oben? Ist das so? Die Erde half der Frau und hat sie nach unten gezogen. Steht das so? Die Erde hat ihren Mund geöffnet und hat diese Wasserflut, diesen Wasserstrom aufgenommen. Und die Frau ist in die Wildnis geflohen, wo sie einen Ort bereitet hat von Gott. Das ist auf der Erde. Wo möchtest du lieber sein? Als die Frau auf der Erde oder als das männliche Kind vor dem Thron? Deine Wahl. Elisabeth, wo möchtest du gerne hin? Wo möchtest du gerne sein? Dort oben oder in der Wildnis, in der Wüste? Diese Frau steht für die Gesamtheit von Gottes Volk, die bereits gestorben sind. Und das männliche Kind, das sind die Märtyrer im 5. Siegel, zu denen der Herr sagt, warte, bis die Zahl erfüllt ist, bis die Zahl vollkommen ist, vollständig ist. Wie kann man beweisen, dass dieses männliche Kind die Märtyrer sind? Weil in Kapitel 12 wird das männliche Kind wie beschrieben? Vers 11 steht, die sich gereinigt haben im Blut des Lammes, die das Zeugnis Jesu hatten und die ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Das sind die Überwinder, das männliche Kind, die Satan überwunden haben durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Seelenleben und ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist das männliche Kind. Das ist nicht die Frau, das ist das männliche Kind. Die Frau, sie sind gestorben an einer natürlichen Ursache, nicht wegen des Zeugnisses Jesu. Zu welchem wollen wir gehören? Wenn du tot bist, zu welchem Teil gehörst du? Deshalb war es wichtig, dass wir gestern gesehen haben, in Offenbarung Kapitel 7, nach dem 6. Siegel, das in Kapitel 6 geöffnet wurde, sagen die Engel, Moment, warte. Es gibt was Wichtiges, muss hier erledigt werden. Zuerst werden die treuen Juden versiegelt, 144.000, das heißt 12.000 pro Stamm. Und die werden hier auf der Erde sein. Niemand von den Juden wird entrückt werden. Aber der Herr wird sie bewahren. und ihnen helfen auf der Erde. Wenn die Trübsal, der große Tag von Gottes Zorn, gekommen ist. Und das sechste Siegel, wenn dieses schreckliche Zeichen geschehen wird, dann werden alle auf der Erde wissen, dass der große Tag des Zornes Gottes gekommen ist. Wo wirst du dich verstecken? Wirst du ein Loch bohren und dir einen Tunnel graben? Ich weiß nicht, was du machen willst. Es wird keinen Ort geben, sich zu verstecken. Und das heißt, das Gericht kommt sofort. Aber dann kommt Kapitel 7 und der Engel sagt, warte, stopp. Gib mir noch ein bisschen Zeit, um die 144.000 zu versiegeln. Dort in Kapitel 7. Es gibt hier eine kleine Pause. Die vier Engel, die waren schon bereit, standen bereit, es loszulassen, die Zerstörung. Und Offenbarung 8 beschreibt, wie ein Drittel der Schöpfung, kannst du dir das vorstellen, ein Drittel der Schöpfung vom Meer, vom Erde, von der Schöpfung wird zerstört werden. Und das zweite Wunderbare, vor allem für uns Gläubige, ist diese große Menge vor dem Thron Gottes, eine große Schar. Das heißt, sie wurden entrückt, sie sind vor dem Thron. Ist dort die Frau eingeschlossen? Es ist das männliche Kind. Das Buch Offenbarung zeigt uns vor allem zwei Gruppen, die entrückt wurden. Das eine ist das männliche Kind. Und woher kam das männliche Kind? Wer hat dieses männliche Kind auf die Welt gebracht? Die Frau. Wenn das sechste Siegel geöffnet wird, dann werden die von Gottes Volk zuerst auferstehen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Der Rest, die Ungläubigen, werden am Ende der 1000 Jahre auferstehen. Und ihr Gericht wird vor dem großen weißen Thron Gottes sein. Aber wir werden vorher gerichtet, wenn der Herr wiederkommt. Deshalb haben wir heute Morgen Offenbarung 12 gelesen. Wenn wir hier die Entrückung sehen, in Kapitel 7, wer wurde dort entrückt? Was sagt es dir? Das männliche Kind. Das heißt, die Frau muss schon auferweckt worden sein, nach Offenbarung 12. Das ist sehr klar. Oder ich hoffe zumindest, dass es allen sehr klar ist. Alyssa, ist es klar? Jasper? Ja, klar? Lob den Herrn. Das Wort ist sehr klar. Und dann musst du auch Offenbarung 14 lesen. Lass uns jetzt Offenbarung 14 lesen. Sonst werden wir das Buch Offenbarung nicht beenden. Wie viele Tage haben wir noch? 1,5 Tage. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters. Mit ihm alle, die glauben und wiedergeboren sind, nein, mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Komm schon. Meinst du nur 144.000 sind wiedergeboren und gerettet? Simon, was denkst du? Reicht es, ist es gut genug, nur gerettet zu sein, um dort auf dem Berg Zion, dem himmlischen Berg Zion zu stehen? Wo bist du heute? Jetzt, lies bitte weiter. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Singen wir immer nur die alten Lieder und keine neuen? Was ist dieses neue Lied? Niemand konnte das Lied lernen. Es ist definitiv nicht Jingle Bells, okay? Es ist auch nicht Stille Nacht, Heilige Nacht. Das sind alte Lieder, uralte Lieder. Aber wie ist deine Erfahrung von Christus Tag für Tag? Ist es immer das Gleiche? Paulus redet von den unerforschlichen Reichtümern Christi und er möchte ihn kennen. Als ich jünger war, vielleicht im Alter von Emmanuel, etwas älter, damals habe ich gesagt, Paulus, du kanntest doch Christus so gut. Wieso schreibst du jetzt, ich möchte ihn erkennen? Im Philipperbrief schreibst du, ich möchte jetzt ihn erkennen. Wie viel kennst du ihn? Wie gut kennst du ihn? Ist deine Erfahrung und deine Offenbarung von Jesus immer neu? Wenn du die Heilige Schrift liest, siehst du neues Licht? Denkst du, du kennst schon alles in der Bibel? Keine Offenbarung mehr? Gott kann dir nichts mehr zeigen? Kannst du sagen, oh Gott, sind die neuen Dinge ausgegangen, die er mir zeigen kann? Er hat mir nichts mehr zu zeigen. Nein, es hängt von deinem suchenden Herzen ab. Paulus sagt, ich möchte ihn mehr erkennen. Und nicht nur kennen, sondern ihn leben. Weißt du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja, glaubst du das, Simon? Du auch? Hat Paulus gesagt, oh, ich möchte wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Hat er das geschrieben? Nein, er sagt, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung kennen. Diese Kraft, heißt es, der Herr braucht mehr Kraft? Wer braucht die Kraft seiner Auferstehung? Du und ich auch. Wenn nicht, dann, ich sag dir, dein Alltag wird vom Tod eingenommen. Du wirst keine Kraft haben. Deshalb versagen wir so oft in unserem Christenleben, weil der Tod in uns arbeitet. Deshalb hat Paulus sich beklagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leib dieses Todes? Wir kennen alle nur die Sünde, gell? Aber wir kennen nicht die Wirkung des Todes. Die Sünde kann vergeben werden durch das Blut, gell? Aber wie ist es mit dem Tod? Was brauchst du? Was brauchst du gegen den Tod? Vitamine? Nein, du brauchst die Kraft seiner Auferstehung. Jeden Tag, alle Zeit. Wir brauchen alle diese Erfahrungen, die Entrückung in Offenbarung 14. Lies bitte weiter, Offenbarung 14, Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind makellos. Wieso steht hier nicht, und sie sind wiedergeboren? Und ihre Sünden sind vergeben. Es gibt hier Bedingungen, Voraussetzungen. Sie sind rein, sie haben sich nicht beschmutzt, befleckt mit Frauen. Hat nicht Paulus geschrieben in 2. Korinther 7, wir müssen die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wir müssen uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist eine der Qualifikationen, eine der Bedingungen. Wie steht es um unsere Lippen, unseren Mund? Ich denke, wir sagen so viel Unsinn. Wir reden so viel Unsinn. Viele Lügen, unwahre Dinge. Wir sagen so viel. Der Herr hat uns doch gewarnt. Jedes unnütze Wort, das aus unserem Mund herauskommt, wird gerichtet werden. Wie viele unnütze Worte sprechen wir jeden Tag? Er hat nicht gesagt, böse Worte. Natürlich werden die bösen Worte gerichtet, aber unnütze Worte. Was heißt unnütze Worte? Mo, kannst du uns eine Definition geben? Kein Nutzen, was nichts bringt, was nichts aufbaut. Etwas Inhaltsloses. Auch viel Kritik. Möchtest du gerne kritisieren? Selbst wenn deine Kritik berechtigt ist, was bringt es? Es hilft niemandem. Wie oft hast du deinen Ehemann kritisiert? Hä? Und hat es ihm geholfen? Es hat ihm nicht nur nicht geholfen, es würde ihn noch mehr ärgern oder erzürnen. Unnütze Worte. Wir haben so viele Worte geredet, die nicht nur nicht aufbauen, sondern unnötig waren. Geschwätz. Schwätzen. Klagen. Aber diese Gruppe der 144.000, in ihrem Mund wurde keine Lüge oder kein Betrug gefunden. Keine unnützen Worte, keine Lügen. Keine krummen Dinger, weil sie waren makellos. Denn sie sind Erstlinge. Was heißt Erstlinge? George, hast du einen Obstbaum zu Hause? Wer, George nicht, nein, aber wer hat einen Obstbaum zu Hause? Hast du Obstbäume? Ja. Wenn die Früchte reif werden, werden alle gleichzeitig reif? Wir haben bei uns zu Hause einen Guava-Baum, einen Orangenbaum, ein paar. Aber nicht alle Früchte werden gleichzeitig reif. Nur die Erstlinge werden zuerst reif. Und das sind nicht sehr viele. Der Rest braucht viel länger. Und manche Manche werden gar nicht reif, sondern fallen einfach runter. Ist nicht bei der Ernte runtergefallen, sondern ist einfach so gefallen. Aber diese hier, sie sind nicht nur erlöst, sondern sie sind erlöst, um Erstlinge zu werden. Das heißt, sie kamen zuerst zur Reife. Deshalb hat Paulus in Epheser, in Hebräer, in Korinther uns gewarnt, dass wir nicht Babys in Christus bleiben sollen, die nicht gewachsen sind, die immer noch im Fleisch leben und nicht im Geist, die nicht Christus leben, sondern die sich selbst leben. Ja. Paulus hat gesagt, der Zeit nach solltet ihr schon Lehrer sein. Aber ihr dürft immer noch, dass man euch mit Milch füttert und nicht mit fester Speise. Ihr seid immer noch Babys in Christus. Und was sagt er dann später in Hebräer 6? Lasst uns die grundlegenden Dinge des Wortes Gottes hinter uns lassen. Du bist dort im College, gell? Aber wo hast du angefangen zu lernen? In der Grundschule? Nein, sogar im Kindergarten hast du schon angefangen zu lernen. Aber viele von uns Christen sind vielleicht nicht im Kindergarten stecken geblieben. Aber die Korinther, sie sind im Kindergarten geblieben. Er sagt, ich konnte euch keine feste Speise geben, sondern nur Milch, weil ihr immer noch kleine Kinder seid in Christus. Und was sagt Epheser 4? Lass uns, damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen. Von jedem Wind der Lehre, in dem Klugheit der Menschen, die zur Systematisierung des Irrtums führt, ein System des Irrtums. Und dann bist du darin gefangen. Aber das hier, das sind die Erstlinge. Wie viele? 144.000. Das sind die, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Hast du jemals ein Lamm gesehen, das den ganzen Tag nur an einer Stelle steht? Nein. Sie haben nicht nur zwei Beine wie wir, sondern vier Beine. Sie rennen überall hin, laufen überall rum, weil sie lebendig sind. Und du bist auch lebendig. Machst du jeden Tag das Gleiche? Nein. Deshalb ist es schwer, dir zu folgen. Denkst du, dass das Lamm einfach an derselben Stelle bleiben wird? Nein. Dieses Lamm möchte uns in die Herrlichkeit führen. Hebräer sagt sogar, er ist unser Herzog. Was macht ein Herzog? Er geht voran. Und wohin führt er dich? Zum Sieg. Den ganzen Weg zum Thron, zur Herrlichkeit. Du hast vielleicht einen Erlöser, aber du hast keinen Herzog. Der Herzog wird dich führen. Alle Christen, die glauben, ja, ich bin gerettet, jetzt gehe ich in den Himmel. Denkst du, es ist so einfach? Um dort auf den Thron zu sitzen, musst du ein Überwinder sein. Wie oft sagt es dort im Buch Offenbarung, wer überwindet? Und was überwindet? Was sollen wir überwinden? Du musst lesen. Du musst Offenbarung 1 bis 3 lesen. Lies es oft. Bete darüber. Jeden Tag. Aber hier, Offenbarung 12, möchte, dass ihr wisst, wenn das sechste Siegel geöffnet wird in Offenbarung 6, dann werden all diese Dinge passieren. Und ich hoffe, dass wir das nicht von hier unten sehen. In Offenbarung 12 zeigt es uns ein sehr wichtiges Prinzip. Wohin wurde das männliche Kind gebracht? Nach oben, zum Thron. Und wo ist die Frau hingebracht worden? In die Wüste, auf der Erde. Aber ist das alles? Es gibt noch eine Gruppe. Wenn die Frau die Gesamtheit von Gottes Volk darstellt, die bereits gestorben ist, und das männliche Kind, die Märtyrer und die Überwinder sind das in der Vergangenheit, dann kommt Offenbarung Kapitel 12 am Ende, Vers 17, Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache war zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Wer ist das? Das sind die lebenden Juden und Christen, die auf der Erde zurückgelassen wurden. Was? Das heißt, es gibt welche, die zurückgelassen werden? Es sei denn, dass du tot bist, dann wirst du in die Wildnis gebracht. Was ziehst du also vor? Tot oder lebendig? Stell euch mal diese Wahl. Wenn du Angst hast, den Drachen zu begegnen, dann musst du beten, Herr, nimm mich jetzt gleich. Ich möchte zuerst in den Hades gehen. Aber wenn du am Leben bist, dann wirst du entweder nach oben gehen oder zurückgelassen. So, Shirley, wohin möchtest du gehen? Es gibt hier drei Gruppen. Aber das Wunderbare ist, dass diese Gruppe der Überwinder, die Satan hier auf der Erde überwunden haben, nachdem sie dann entrückt wurden zum Thron nach oben, was geschah dann? Dann brach ein Krieg aus im Himmel. Was brachte den Satan dazu, auf die Erde geworfen zu werden? Was hat das ausgelöst? Die Frau oder die hier zurückgelassen wurden? Nein. Jetzt wisst ihr, warum der Drache dieses Kind verschlingen möchte, weil er Angst hat. Hat der Teufel Angst vor dir oder hast du Angst vor ihm? Vielleicht hast du nie diese Frage gestellt. Wer hat Angst vor wem? Warum denkst du, dass der Drache dieses männliche Kind verschlingen möchte? Weil er eine Bedrohung ist für Satan. Wir merken nicht, wie sehr wir eine Bedrohung für Satan sind hier auf der Erde, die sein Werk aufhalten und stoppen. Wir reden und lesen gerne Epheser 1, so, wir sind der Leib Christi. Aber in Epheser 6 gibt es auch die Armee, die kämpft gegen den Teufel. Magst du auf Epheser 1 oder Kapitel 6? Bist du ein Kämpfer? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Wir merken nicht, wie sehr der Teufel Angst hat vor solchen Gläubigen, das potenzielle männliche Kind, das ihn aufhalten wird. Zu welchem Teil gehörst du? Zu welchem Teil möchtest du gehören? Deshalb, sobald das männliche Kind zum Thron gebracht wurde, brach ein Krieg aus. Wieso ist der Krieg nicht vorher ausgebrochen? Wäre es nicht besser, wenn der Krieg gleich ausbricht, dann haben wir weniger Probleme. Aber wieso muss dieser Krieg warten, bis das männliche Kind entrückt wurde? Das müsst ihr alle verstehen. Es geht hier nicht um eine Lehre. Es geht nicht um Lehre. Denkt nicht, oh ja, wir sind ja die Gemeinde. Aber was für eine Gemeinde? Deshalb, ganz am Ende in Offenbarung 19, lasst uns kurz springen zu Offenbarung 19. Nachdem das männliche Kind entrückt wurde und nach dem ganzen Gerichtsprozess am Richterstuhl Christi, dann gibt es eine Armee, die auf weißen Pferden reitet, die mit Christus herabkommt, um die letzte Schlacht von Armageddon auf der Erde zu kämpfen. Bist du eingezogen zu dieser Armee? Sind es nur solche, die vorher entrückt wurden, vor den letzten 3,5 Jahren entrückt wurden, die dann Teil dieser Armee sein werden? Sicherlich, natürlich. Hast du gemerkt, dass die Kleider der Braut die gleichen Kleider sind wie die Armee in Offenbarung 19 und auch die gleichen Kleider wie die große Schar in Offenbarung 7? Weil am Richterstuhl Christi alle, die nicht tauglich sind, die nicht qualifiziert wurden, können nicht in das Reich hineinkommen. Und dann, wie werden sie bei der Armee dabei sein? Heute, in diesem gesetzlosen Land, ist jeder qualifiziert. Deshalb haben sie so Angst vor dem neuen Verteidigungsminister Hatchett, weil er die alle rauswerfen wird, die nur ihr Gehalt von der Armee beziehen, aber die nur ihr Leben genießen, die einfach dort rumsitzen und nicht tauglich sind, um zu kämpfen. Angenommen, ich bin schon 99 Jahre alt. Ich kann nicht mal stehen. Denkst du, dass die Armee mich einziehen wird? Nein. Aber sie werden sicherlich dich nehmen, Emanuel. Garantiert. Denk nicht, dass der Herr eine Armee von Schwächlingen hat. Lob den Herrn. Ihr müsst dieses wunderbare Buch Offenbarung sehen. Sonst weißt du nicht, warum du ein Christ bist. Du weißt nicht, was in der Zukunft mit dir geschehen wird. Du weißt, was du hier auf der Erde sein möchtest. Du möchtest vielleicht Arzt werden, Ingenieur oder was auch immer du werden möchtest. James, was studierst du? Was willst du werden? Ingenieur. Aber wir Christen, was wollen wir werden? Ein geistlicher Ingenieur. Denkst du, der Herr braucht einen Ingenieur im Himmel? Nein. Diese zwei Kapitel hier, vor allem Offenbarung 14, sie sind schon im Himmel, auf dem Thron. Nicht nur im Himmel irgendwo die Engelschöre zuhören, sondern sie sind dort im Himmel zugerüstet und kommen als himmlische Armee herab, um mit Christus zu regieren auf der Erde. Oh, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ja, wir setzen nachher fort. Lass uns eine Pause haben. Lass uns in 15 Minuten weitermachen.